Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Heute geht es um die Frage, wie gut wird die Schweizer Politik durch die Wissenschaft beraten? Dann öffnen sich für uns die Türen eines großen Eisschranks.
Fraunhofer EMB. Ja, wunderschönen guten Tag. Die Proben vom Zoo in Hagenbeck sind da.
Körperzellen von Tieren werden hier aufbewahrt. In einigen Minuten erfahren Sie mehr über das Warum und Wie. Und später in der Sendung beschäftigen wir uns mit Wikingern. Wilde Kerle, die aber auch Grips hatten, nämlich wenn es um komplizierte Navigationstechniken auf den Weltmeeren ging. Doch zuerst bleiben wir in der Gegenwart. Politikberatung ist das Thema. Ob Schweinegrippe, Jugendgewalt oder Klimaerwärmung, wenn es um solch komplexe Sachverhalte geht und die Politiker und Politikerinnen Entscheide treffen müssen, dann benötigen sie häufig Expertenwissen. Wissen, das von den Wissenschaften geliefert wird. Immer häufiger greife die Politik auf Wissenschaftsexperten zurück, das sagten diese Woche die Akademien der Wissenschaften Schweiz. Mit der Nachfrage seien aber auch die Probleme gestiegen. Ihre Glaubwürdigkeit stehe auf dem Spiel, wenn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich nicht an gewisse Standards hielten bei der Beratung der Politik. Solche Standards haben die Akademien nun diese Woche als Empfehlungen veröffentlicht. Es geht um mehr Selbstkontrolle seitens der Wissenschaft. Ich habe mich mit dem Politologen Fritz Sager von der Universität Bern unterhalten. Er war Mitglied der Arbeitsgruppe, welche die Empfehlungen ausgearbeitet hat. Zuerst habe ich ihn nach den Problemen der wissenschaftlichen Politikberatung gefragt.
Diese Probleme, die haben mit der wachsenden Nachfrage nach Politikberatung zu tun. Das kann dazu führen, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu verleitet sehen können, zu Themen Auskunft zu geben, die außerhalb ihrer engeren Kompetenz liegen. Wenn nicht mehr getrennt werden kann zwischen einer Aussage eines Wissenschaftlers als Staatsbürger, als politisch denkender Mensch, der eine politische Haltung vertritt, und von Aussagen, die er als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin äußert und die eben auf einer wissenschaftlich durchgeführten Studie basieren.
Denken Sie zum Beispiel da an die Klimaforscher, die ja eigentlich sehr gefragt sind zurzeit als wissenschaftliche Berater, die aber auch sich politisch äußern. Zum Beispiel gibt es Exponenten aus der Wissenschaft, die die CO2-Abgabe auf Treibstoffe fordern.
Es ist nicht falsch, wenn die Wissenschaft aufgrund ihrer Forschung neue Themen lanciert oder Ideen in die Politik einspeist, die durchaus einer politischen Forderung entsprechen, wenn diese Forderungen wissenschaftlich untermauert sind. Vielleicht muss man beim Beispiel der CO2-Abgabe auch unterscheiden zwischen, sprechen wir über das Problem und die Problemursache, also Erderwärmung und CO2-Ausstoß. Da ist die Klimaforschung äußerst kompetent, darüber Auskunft zu geben. Oder sprechen wir über das genaue Instrument, das dazu gewählt wird, diese Problemursache zu beheben, also Lenkungsabgaben. Und hier müssen wir nicht mehr Klimaforscher beiziehen, sondern wirkt eine Maßnahme, das ist eine Frage, wo Sie bei den Psychologen, bei den Soziologen, bei den Ökonomen, bei den Sozialwissenschaften, generell bei der Politikwissenschaft besser bedient sind. Das sind also unterschiedliche Expertisen, die gefragt sind.
Sprechen wir über die Unabhängigkeit von Experten. Das ist immer wieder ein Thema. In letzter Zeit wurde das vor allem bei der Grippe, bei der Schweinegrippe-Pandemie kontrovers diskutiert. Der WHO zum Beispiel, der Weltgesundheitsorganisation, wurde da vorgeworfen, sie hat Experten zugezogen, die mit der Pharmaindustrie verbandelt sind. Kann man verlangen, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die Politikberatung machen, komplett unabhängig sind?
Grundsätzlich soll man das verlangen. Grundsätzlich soll die Wissenschaft ihrem wissenschaftlichen Ethos verpflichtet sein. Gleichzeitig darf man Wissenschaftlern auch nicht verbieten, ihr Geld irgendwo zu verdienen. Und hier ist es an sich die Aufgabe der Wissenschaftler selber, sich dazu zu verpflichten, ihren eigenen Grundsätzen zu genügen. Also ein Pharmaexperte kann durchaus von der Pharmaindustrie angestellt sein und dennoch eine von der Pharmaindustrie unabhängige Aussage machen im Bereich seiner Expertise.
Wie wichtig ist es, dass solche Experten ihre Interessensbindungen veröffentlichen, also einsehbar machen für jeden und jede?
Das halte ich für sehr wichtig.
Die Politiker, die wollen meistens klare Antworten. Die Wissenschaft ist dafür bekannt, dass sie gerne differenziert, dass sie überall Grautöne sieht statt Schwarz-Weiß. Wie harmonisch ist eigentlich die Beziehung generell zwischen Politik und Wissenschaft?
Hier gibt es natürlich eben beide Seiten. Hier gibt es die Politik mit unterschiedlichen Ansprüchen an die Wissenschaft und hier gibt es die Wissenschaft mit manchmal einem verzerrten Rollenverständnis. Auf Seiten der Politik wird Wissenschaft gerne dann beigezogen, wenn eine Frage tatsächlich offen ist und noch nicht ideologisch festgelegt. Also wenn es noch einen Raum zur Interpretation gibt. Da bedient man sich gerne jener Argumente, die seinen eigenen Grundhaltungen entsprechen. Wenn Wissenschaft Erkenntnisse einbringt, die der Überzeugung der angesprochenen Politikerinnen und Politiker widersprechen, dann muss die Wissenschaft stärker belegen, dass es sich um eine harte Evidenz handelt. Es gibt aber auch die Situation, wo von Seiten der Politik, von der Wissenschaft erwartet wird, dass man ihr eigentlich die Entscheidung abnimmt. Ich denke, das ist ein falsches Verständnis von der Rolle der Wissenschaft. Auf Seite der Wissenschaft kann entsprechend auch nicht erwartet werden, dass die Politik einfach alles eins zu eins umsetzt, nur weil die Wissenschaft jetzt zu bestimmten Ergebnissen gekommen ist. Es müsste von beiden Seiten das Verständnis dafür da sein, dass der politische Entscheidungsprozess eben ein Prozess mit vielen Faktoren ist, wo nicht nur Wissen, sondern eben auch ganz viel Werthaltungen, ganz viel gesellschaftliche Interessen eine Rolle spielen und dass es hier um eine Aushandlung geht der letztlich gefundenen Lösung.
Die Empfehlungen, die diese Woche veröffentlicht worden sind von den Schweizer Akademien, es sind ungefähr ein halbes Dutzend, da geht es um Qualitätssicherung, um Transparenz, um verständliches Kommunizieren. Was erhoffen Sie sich jetzt von diesen Empfehlungen dieser Selbstkontrolle der Wissenschaft?
Zum Ersten geht es darum, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft abzusichern. Das Zweite ist, dass wir hoffen, dass die Empfehlungen auch zu einer Klärung der Rolle von Wissenschaft im politischen Prozess führt. Also, dass die Wissenschaftler sich bewusst sind, welche Funktion sie haben, dass sie nicht diesen absoluten Anspruch stellen können, dass alles umgesetzt wird, was sie sagen, und dass die Politiker im Gegenzug auch ein Verständnis dafür haben, dass die Wissenschaft nicht überall alles eindeutig beantworten kann.
Fritz Sager, Politikwissenschaftler an der Universität Bern, über die Tücken der Politikberatung. Die neuen Empfehlungen dazu lassen sich auf der Website der Akademie nachlesen. Den Link gibt es auf wissenschaft.drs.ch. Das Artensterben auf unserem Planeten nimmt rasant zu. Ein Drittel aller Amphibien, ein Viertel aller Säugetiere und jeder zehnte Vogel könnte in den nächsten Jahrzehnten aussterben. Einige Forscher haben deshalb einen verzweifelten Entschluss gefasst. Wenn sie schon nicht die Tiere selbst retten können, dann wollen sie wenigstens einige Körperzellen der Tiere konservieren, indem sie sie einfrieren. Wichtige Informationen, nämlich jene, die im Erbgut stecken, bleiben so für nachfolgende Forschergenerationen erhalten. Weltweit entstehen immer mehr solcher Zellbanken auf Eis, sogenannter Kryobanken. Eine davon ist die Deutsche Zellbank für Wildtiere Alfred Brehm in Lübeck, kurz Kryobrehm. Marieke Degen hat sie für uns besucht.
Die Zellbank des Fraunhofer Instituts liegt am Stadtrand von Lübeck, in einem Ärztezentrum mit Einkaufspassage.
Ja, wunderschönen guten Tag. Die Proben vom Zoo in Hagenbeck sind da.
Der Kurier bringt eine Kühlbox aus Styropor ins Labor. Sie ist etwa halb so groß wie ein Schuhkarton. Heute Morgen ist im Hamburger Tierpark Hagenbeck ein Kamel zur Welt gekommen. Der Zootierarzt hat sofort ein Stückchen von dem Mutterkuchen abgeschnitten und hierher nach Lübeck geschickt. Die Laborantin Madeleine Nehrig streift sich Handschuhe über und zieht ein Plastikröhrchen aus der Box.
Wenn das vom Zoo halt kommt, legen wir auch immer gleich los und dass das so schnell wie möglich auch die Zellen isoliert werden können und im Brutschrank gleich landet. Ne? Wenn das schon länger liegen würde, dann würden die Bakterien sich auch vermehren, das wollen wir ja nicht.
Madeleine Nehrig soll daraus Zellen isolieren. Für die Deutsche Zellbank für Wildtiere Alfred Brehm, kurz Kryobremen.
So, jetzt würde ich mit der Pinzette die Plazenta in das Becherglas legen und mit der Schere weiter zerkleinern.
Zellbanken. Sie sind ein Versuch, die Artenvielfalt auf unserem Planeten irgendwie zu erhalten. Wenn man die Tiere schon nicht selbst retten kann, dann wenigstens ihre Zellen. Vielleicht können die nächsten Forschergenerationen Dinge damit anstellen, an die wir heute noch nicht einmal denken. Zum Beispiel neue Wirkstoffe für Medikamente finden. Deshalb sammeln Forscher heute schon Zellen von gefährdeten Arten und frieren sie bei etwa minus 150 Grad Celsius ein. Das Material kann dann jahrhundertelang erhalten bleiben. Frozen Ark heißt das Projekt. Arche aus Eis. 15 Institute aus aller Welt sind an der Arche beteiligt. Das Fraunhofer-Institut ist eines davon. Charlie Kruse leitet die Einrichtung.
Entscheidend ist, dass wir keine Tiere töten dafür, sondern immer wenn Gewebe anfallen, zum Beispiel wenn ein Tier geboren wird, die Plazenta, oder wenn ein Tier stirbt, dann bekommen wir verschiedene Gewebe.
Der Hamburger Tierpark Hagenbeck, der Zoo in Neunkirchen und der Rostocker Zoo versorgen den Kryobrem mit Material. Auf Madeleine Nerichs Laborbank landen Proben von Fischen, Vögeln, Amphibien und Säugetieren und alle möglichen Gewebe.
Pankreas, Haut, Speicheldrüse, Herz, also die Palette ist ganz schön groß.
Daraus lassen sich sogenannte Stammzellen isolieren und die haben gleich mehrere Vorteile. Sie enthalten nämlich nicht nur die Erbinformation des Tieres. Im Gegensatz zu normalen Körperzellen können sich Stammzellen selbst vermehren und sich in viele verschiedene Zelltypen entwickeln. Der Kryobrem wird zwar in erster Linie für die nächste Forschergeneration aufgebaut. Trotzdem können Wissenschaftler das Zellarchiv auch heute schon nutzen. Zum Beispiel können sie mithilfe der Zellen Wildtierkrankheiten erforschen oder ganz grundlegende biochemische Prozesse.
Wie reagieren Zellen auf bestimmte Umweltveränderungen, zum Beispiel auf den Einfluss bestimmter Umweltgifte? Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man Zellen aus einem Stock entnehmen kann, zum Beispiel vom Leoparden, als wenn man jetzt losgehen müsste, um erstmal einen Leoparden zu schießen.
Wenn der Leopard irgendwann tatsächlich ausgestorben sein sollte, dann könnte man ihn mithilfe der Zellen vielleicht wieder auferstehen lassen. Forscher könnten ihn klonen. Heutzutage ist das technisch noch viel zu aufwendig, aber in Zukunft vielleicht nicht mehr. Charlie Kruse hält gar nichts von dieser Idee.
Das Ziel dieser Bank ist natürlich nicht, den Jurassic Park in 500 Jahren aufzubauen. Selbst wenn wir Tiere klonieren würden, wer würde ihnen beibringen, wie sie sich zu verhalten haben? Wer würde ihnen quasi das Überleben in den neuen Bedingungen sichern?
Die eigentliche Zellbank befindet sich in einer Art Ladenlokal im Erdgeschoss. Jeder, der hier vorbeigeht, kann einfach durchs Schaufenster gucken.
Weil wir zeigen wollen, dass eben Biobanken und Stammzellen eben nichts Geheimnisvolles sind. Und deswegen haben wir am Schaufenster hier vorne auch einen großen Monitor zu hängen, wo man sich immer informieren kann, mit welchen Tieren wir arbeiten.
Zwischen Laborbänken und leeren Aquarien steht der Kryotank. Eine mannshohe Tonne aus Edelstahl, in die zur Kühlung immer wieder flüssiger Stickstoff gepumpt wird. Hier lagern zurzeit etwa 5000 Proben von 100 Tierarten, darunter Schneeleopard, Orang-Utan und Pelikan. Die Forscher versuchen, von jeder Tierart so viele Proben wie möglich zu sammeln, um die genetische Vielfalt zumindest ein bisschen zu erhalten. Die Zellbank kann beliebig erweitert werden.
Man kann ja eine ganze Halle letzten Endes mit solchen Tanks vollstellen. In einem Gebäude könnte man also Zellen sämtlicher Wirbeltiere ablegen.
Und bei bedrohten Wildtieren soll es nicht bleiben. Die Lübecker wollen auch noch seltene Nutztierrassen in ihr Zellarchiv aufnehmen. Kontakte mit Landwirten sind schon geknüpft. Die ersten Stammzellen von Maskenschweinen und Jakobschafen liegen bereits im Tank. In der Arche aus Eis können die Zellen maximal 3000 Jahre erhalten bleiben, schätzen die Forscher. Dann fordert die natürliche radioaktive Strahlung der Erde ihren Tribut. Das Erbgut fängt an, sich langsam zu zersetzen. Dann sind auch die Zellen von heute für immer verloren.
Marieke Degen über gefrorene Tierzellen als letzte Hoffnung. Wir kommen nun zu weiteren Wissenschaftsmeldungen der Woche. Mein Kollege Patrick Tschudin hat die spannendsten ausgesucht. Der gemeine Wasserfloh Daphnia pulex ist winzig klein, jedoch er ist ein zentraler Bestandteil der Nahrungskette im Wasser. Jetzt ist man ihm mit gentechnischen Methoden zu Leibe gerückt. Was hat man denn dabei gefunden?
Ein Forschungsteam hat das Erbgut der Daphnia entschlüsselt und herausgekommen sind ganz erstaunliche Erkenntnisse. Zum Beispiel besteht offenbar das Genom des Wasserflohs aus einem Fünftel mehr Genen als das Genom von uns Menschen.
Aha, und wozu braucht das Krebschen denn so viele Gene?
Nun, das wissen die Forscher nicht ganz genau, aber sie haben immerhin Vermutungen. Der Projektkoordinator John Colburn spekuliert, dass es damit zu tun haben könnte, dass die Wasserflöhe sehr flexibel auf häufig wechselnde Umweltbedingungen reagieren müssen. Zum Beispiel können die Daphnien mit ganz unterschiedlichen Temperaturen umgehen, sie ertragen wechselnde Sauerstoffkonzentrationen oder sie können sich auch an Giftstoffe im Wasser anpassen. Und wenn sie sich in einer Umgebung befinden mit vielen Fressfeinden, dann können sie sogar ihren Körperbau verändern. Sie lassen sich zusätzliche Panzer wachsen oder sogar weitere Zähne. Ich habe mir mal überlegt, was das für uns Menschen heißen würde. Auf uns übertragen wäre das vielleicht so, als ob wir uns kurzerhand Kiemen wachsen lassen könnten, wenn wir das nächste Mal die Ferien mit einer Tauchsafari verbringen würden.
Praktisch. Um den Weltraum geht es in der nächsten Meldung. Die Forschungsteams hinter dem Weltraumteleskop Kepler haben einen Zwischenbericht veröffentlicht.
In 5 Monaten hat Kepler sich über 150.000 Sterne und ihre Umgebung genauer angesehen und dabei gleich nicht weniger als 1.235 sogenannte Planetenkandidaten aufgespürt. Und immerhin 54 von diesen 1.200 befinden sich in einem Abstand zu ihrer Sonne, der es theoretisch möglich macht, dass es dort flüssiges Wasser geben könnte. Es ist also nicht zu heiß und nicht zu kalt.
Auf diesen Planetenkandidaten, sagen Sie? Warum sprechen Sie von Kandidaten?
Ja, es braucht einfach noch weitere und genauere Untersuchungen, auch mit Teleskopen von der Erde aus, ob es sich tatsächlich um eigentliche Planeten handelt. In einem speziellen Fall allerdings sind sich die Forschenden bereits sicher, dass es sich um Planeten handelt. In rund 2000 Lichtjahren Entfernung von uns haben sie ein ganzes Sonnensystem entdeckt mit nicht weniger als 6 Planeten.
Ein Umzug dorthin, wäre das möglich für die Menschheit, jetzt mal rein theoretisch?
Eher nicht, muss man sagen. Das ist nicht sehr gastfreundlich dort, das Klima, wenn man so will. 5 von 6 dieser Planeten sind näher bei ihrer Sonne als unser Merkur. Das heißt, es ist also sehr heiß auf diesem Planeten und einer gleicht eher Neptun oder Uranus. Der eignet sich also auch nicht als quasi Dépendance der Menschheit.
Für die dritte Meldung kommen wir wieder zurück zur Erde, Thema Treibhauseffekt. Eine Idee, wie der Anstieg des CO2-Gehalts in unserer Atmosphäre zu bremsen wäre, besteht ja darin, die Meere zu düngen, und zwar zum Beispiel mit Eisenstaub.
Ja, denn wenn die Mikroorganismen in den oberen Meeresschichten dank der Düngung mit diesem Eisenstaub aktiver wären, dann nehmen diese Mikroorganismen mehr CO2 aus der Atmosphäre auf für ihr Wachstum. Das ist zumindest die Theorie. Noch vor 20 Jahren behaupteten einige Forscher, wenn man 1 Tonne Eisenstaub übers Meer streuen würde, dann nehmen die Organismen 100.000 Tonnen CO2 zusätzlich auf.
Damit haben sich die Forscher aber offenbar ziemlich verschätzt.
Genau, zu diesem Schluss kommt jetzt ein neuer Bericht der UNESCO. Dieser Bericht fasst die Ergebnisse von 13 Experimenten in Sachen Meeresdüngung aus den letzten paar Jahren zusammen. Und der Bericht kommt zu einem sehr ernüchternden bis eigentlich vernichtenden Urteil. Zunächst ist das Verhältnis von Dünger zu CO2 bei weitem nicht 1 zu 100.000, sondern lediglich 1 zu 5.000. Und von diesen 5.000 Tonnen gebundenes CO2 bleiben nur 750 Tonnen schließlich fix gebunden in den Kalkskeletten, die auf den Meeresboden sinken. Der Rest geht dann wieder in die Atmosphäre. Doug Wellers vom Leibniz-Institut für Meeresforschung, der Hauptautor des UNESCO-Berichtes, er kommt zum Schluss, bestenfalls könne die Meeresdüngung einen kleinen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten.
Patrick Tschudin über Meeresdüngung, ferne Planeten und den kleinen Wasserfloh, der genetisch gesehen ein Riese ist. Weiter geht's mit den Wikingern. Sie sind bekannt als Seefahrervolk und das zu Recht. Um 1000 nach Christus waren sie von ihren skandinavischen Stammlanden per Schiff über die eisigen Nordmeere bis nach Island, Grönland und sogar bis ins nordamerikanische Neufundland vorgedrungen. Die Wikinger schlugen also Christoph Kolumbus um 500 Jahre bei der Atlantiküberquerung. Ihre nautischen Fähigkeiten müssen überragend gewesen sein. Doch warum sie sich auf dem Wasser so gut orientieren konnten, welche Techniken sie dabei genau benutzten, das ist zu einem großen Teil noch rätselhaft. Einem Navigationsgeheimnis sind die Forscher nun aber auf der Spur. Thomas Häusler berichtet.
In the late 800s they settled in Iceland. They could have come from two regions.
Im späten 8. Jahrhundert besiedelten die Wikinger Island. Sie segelten von Norwegen und England dorthin. Ausgrabungen auf Island zeigen, dass sie in der Kürze viele Bauernhöfe errichteten. Das war nur durch regen Schiffsverkehr möglich. Sie kannten sich also mit der Navigation sehr gut aus.
Der Archäologe Christian Keller von der Universität Oslo denkt, dass die Wikinger ihre Navigationskünste in den Jahrhunderten zuvor bei ihren Fahrten entlang der europäischen Küsten erlangten. Den Kompass kannten sie wohl nicht.
They are very good observers and they use patterns of seabirds and seals and this kind of thing.
Die Wikinger seien sehr gute Beobachter gewesen. Sie hätten regelmäßige Ansammlungen von Meeresvögeln, Robben oder Walen benutzt, um ihre Position zu bestimmen. Um nach Island zu gelangen, dieser rauen, menschenleeren Insel inmitten des Nordatlantiks, brauchte es aber einen Wissenssprung. Aus Beobachtungen der Sonne lernten die Schiffer, immer entlang derselben geografischen Breite zu segeln, also immer im gleichen Abstand zum Äquator den Atlantik zu überqueren.
You're defining how far north or south you are.
Man kann feststellen, wie weit nördlich man ist, wenn man den Schatten beobachtet, den ein Stock am Mittag wirft. Um auf gleicher geografischer Breite zu bleiben, muss der Schatten jeden Mittag gleich lang sein.
Das funktionierte allerdings nur in den Hochsommermonaten. Alte Schriften, von denen es einige gibt, bezeugen, dass die Wikinger im Winter weder Segelturns noch ihre berüchtigten Raubzüge unternahmen, auch der Winterstürme wegen. Rätselhaft aber bleibt, wie die Wikinger im Sommer navigierten, wenn schlechtes Wetter oder Nebel die Sonne für Tage verbarg. Das kommt auf dem Nordatlantik oft vor.
Es gab keine wolkenfreie Stelle am Himmel. Da fragte der heilige Olaf Sigurd, an welcher Stelle sich die Sonne verberge. Sigurd griff zum Sonnenstein, blickte durch ihn durch in den Himmel und bestimmte, woher das Licht kam. Daraus schloss er, wo sich die Sonne verbarg.
Könnte dieser rätselhafte Sonnenstein aus der Sigurd-Sage das Geheimnis um die Schlechtwetternavigation lösen? Susanne Åkesson von der Universität Lund denkt ja. Um dies zu erklären, muss die Spezialistin für die Navigation bei Tieren etwas ausholen.
Wenn das Sonnenlicht durch die Atmosphäre dringt, werden gewisse Anteile davon zurückgehalten, andere nicht. Man sagt, das Licht wird polarisiert. Dabei entsteht am Himmel ein Muster dieses polarisierten Lichts, das sich mit dem Sonnenstand ändert. Man kann also anhand des Musters feststellen, wo die Sonne steht. Wir Menschen haben allerdings kein Organ, das polarisiertes Licht wahrnimmt. Manche Tiere, zum Beispiel Ameisen, aber schon, und diese nutzen es als Kompass.
Sigurd der Wikinger müsste ein Instrument besessen haben, um das polarisierte Licht sehen zu können. In der Sage ist die Rede von einem Sonnenstein, und tatsächlich gibt es sowas, sagt Susanne Åkesson. Es handelt sich dabei um Kalzit, durchsichtige Kristalle, die es auch in Skandinavien und Island gibt.
It can be used like a filter.
Dieser Kristall ist ein Filter für polarisiertes Licht. Wenn man durch den Kristall in den Himmel schaut und ihn dreht, kommt manchmal mehr Licht durch, manchmal weniger. Man kann so also das Muster des polarisierten Lichts erkennen. Wenn man dies mit einem bestimmten Kristall einmal bei klarem Himmel macht, so kann man das Filterverhalten des Kristalls mit dem Sonnenstand abgleichen. Mit einem derart geeichten Kristall lässt sich die Position der Sonne feststellen.
Bleibt allerdings die Frage, ob dies auch bei bedecktem Himmel funktioniert. Nur dann wäre der Kristall für die Wikinger nützlich gewesen. Genau dies haben Susanne Åkesson und Mitarbeiter nun auf einer Nordmeerfahrt auf dem Eisbrecher Oden zeigen können. Auch bei schlechtem Wetter konnten sie das Polarisationsmuster mit Messgeräten am Firmament erkennen. An Land versuchte Susanne Åkesson auch mit einem Kalzit. Und obwohl es ein wolkenverhangener Tag gewesen sei, habe sie die Helligkeitsunterschiede gesehen, als sie den Stein vor ihren Augen drehte. Sigurds Sonnenstein könnte den Wikingern also tatsächlich die Richtung gewiesen haben. Doch für den Wikinger-Spezialisten Christian Keller ist der Beweis noch nicht erbracht.
50-50, because you can't really know.
Er gibt der These eine Trefferquote von 50%. Auch wenn die Navigation per Kalzit technisch möglich sei, sei damit nicht bewiesen, dass die Wikinger sie tatsächlich kannten. Sigurds Sonnenstein könne auch ein magnetischer Stein, also ein einfacher magnetischer Kompass gewesen sein. Um weiterzukommen, gilt es nun, in Wikinger-Ruinen nach Kalzitkristallen zu suchen. Was auch immer sich hinter Sigurds Sonnenstein verbirgt, nach der Besiedlung Islands wuchsen die Navigationskünste der Wikinger weiter. Im 10. Jahrhundert setzten sie Segler Richtung Westen und drangen bis nach Grönland und später sogar bis an die nordamerikanische Küste vor. Die schriftlichen Routenanweisungen dafür sind erhalten geblieben. Von der Halbinsel Snæfellsnes im Westen Islands segelt man gen Westen, bis man das Weiße Gebirge sieht. Damit war die kilometerdicke Eiskappe gemeint, die fast ganz Grönland bedeckt und von weit her zu sehen ist. Sobald das Weiße Gebirge gesichtet war, hieß es nach Süden abdrehen, in sicherem Abstand der Ostküste Grönlands entlang. Denn diese Küstengewässer sind gespickt mit Eisbergen, die aus den Booten allzu leicht Treibholz machen konnten. Zum Schluss umkurften die Wikinger das Südkap Grönlands und erreichten so ihre Kolonien auf der Rieseninsel. Doch im 13. Jahrhundert kühlte das Klima ab und das Eis vor Grönland nahm gefährlich zu. Auch dieser Klimawandel taucht in den alten Fahrtenbüchern auf. Christian Keller zitiert:
These days there is so much ice up in the northern part of the sea.
Nun nahmen die Steuermänner von Norwegen aus die direkte Route nach Grönland. Fast 4000 Kilometer auf offener See, außer Sichtweite an Island vorbei, sodass sie weiter im Süden auf Grönland stießen. Bei der Navigation halfen die Wale, die sich im Sommer regelmäßig südlich von Island aufhielten. Dass die Wikinger ihre Route nach Süden verlegten, liefere eine schöne Bestätigung dafür, dass sich damals das Klima abkühlte, schwärmt Christian Keller.
It's a really cool piece of evidence there.
Zusätzlich zeige die neue, anspruchsvollere Route, dass die Wikinger ihre Navigationskenntnisse über die Jahrhunderte stetig verbesserten. Noch ist vieles daran ungeklärt, doch vielleicht stoßen Archäologen in Wikingerruinen irgendwann auf Kalzitkristalle, auf Sigurds Sonnensteine also, und ergänzen das Bild von den Meisternavigatoren der nordischen Meere.
Thomas Häusler über die Seefahrkünste der Wikinger. So viel Wissenschaft für heute. Am Sonntag wird Wissenschaft DRS 2 um 19.30 Uhr nach der Sendung Echo der Zeit wiederholt. Auf dem Internet kann man uns auch als Podcast abonnieren. Redaktion dieser Ausgabe Thomas Häusler, Moderation Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.